Die Geschichte Salomos fasziniert, ein König mit beispielloser Macht, einem weit ausgedehnten Reich, unvorstellbarem Reichtum und einer Weisheit, die Menschen aus aller Welt anzog. Und doch bleibt ein Unbehagen, wie kann ein so glänzender Anfang in Götzenanbetung, Lasten für das Volk und einem Urteil der Nichtigkeit enden? An Salomos Blütezeit wird sichtbar, wie weit Gottes Segenslinie mit Israel im Alten Bund reicht und wie sehr wir eine tiefere, bleibende Realität in Christus brauchen. Eine geordnete Regierung, ein Schatten von Gottes Königsherrschaft. Salomos Regierung ist beeindruckend durchdacht, Priester, Schreiber, Heerführer und Beamte, 12 Aufseher, die Monat für Monat den Hof versorgen, ein Netz von Verantwortung und Zuständigkeiten, das das ganze Reich umspannt. In dieser Ordnung spiegelt sich, dass Gott kein Gott chaotischer Macht, sondern göttlicher Ordnung ist. Herrschaft nach seinem Herzen hat mit Zuteilung, mit Diensten, mit getragener Verantwortung zu tun. Zugleich zeigt sich, diese Art von Herrschaft bleibt äußerlich. Sie regiert über Menschen, aber nicht notwendigerweise in ihnen. Könige 4, 1 bis 19 beschreibt den Aufbau von Salomos Regierungsverwaltung. Gerade die Stärke dieses Systems enthüllt seine Begrenzung. Die Weisheit der Organisation, die kluge Verteilung der Lasten, die Fähigkeit, Ressourcen zu bündeln, all das konnte nicht verhindern, dass dieselbe Regierung später zu einem Joch wurde. Eine Ordnung, die von außen auferlegt ist, kann Gehorsam erzwingen, aber sie kann kein neues Herz schaffen. In der Geschichte Salomos sehen wir, wie Druck, Zwangsarbeit und wachsende Distanz zwischen König und Volk die Einheit untergraben. Gottes Ziel mit seiner Königsherrschaft ist tiefer. Im Alten Bund arbeitet er mit einem äußeren Modell, ein König, ein Hof, eine Verwaltung. Im Neuen Bund wendet er sich der unsichtbaren Mitte des Menschen zu. Der Apostel Paulus beschreibt diese Wende, wenn er sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache. Nicht mehr ein Palast in Jerusalem, sondern das innere Sein der von Gott Geborenen wird zum Regierungssitz des wahren Sohnes Davids. Diese innere Regierung geschieht nicht durch Erlasse und Zwang, sondern durch das Leben und die Natur Christi, die in uns Gestalt gewinnen. Wo Salomo seine Untertanen belastete, tritt Christus als der Herr auf, der uns trägt. Die gerechte Forderung Gottes wird nicht durch äußeren Druck, sondern in uns erfüllt, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. So wird Herrschaft zu einem Vorgang der Umgestaltung, nicht bloß der Disziplinierung. Damit Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache, damit ihr, indem ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet werdet. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wenn die Regierung Salomos ein Schatten ist, der auf die innere Königsherrschaft Christi verweist, bekommt unser Alltagsleben eine stille Würde. Konflikte, Entscheidungen, verborgene Motive werden zu Orten, an denen sich zeigt, wer tatsächlich regiert. Statt auf äußere Kontrolle oder auf die Stärke eigener Strukturen zu vertrauen, gewinnt das leise Zeugnis des Geistes in unserem inneren Gewicht. Dort, wo jemand in einer unscheinbaren Situation dem inneren Frieden mehr vertraut als dem äußeren Druck, wird etwas sichtbar von der neuen Art von Herrschaft, die Gott im neuen Bund sucht. So wird das Bild einer geordneten Regierung nicht abgeschafft, sondern verwandelt, die Ordnung bleibt, aber sie entspringt von innen her dem lieben Christi, der in uns wohnt. Salomos äußerer Segen und die größere innere Realität in Christus. Die Beschreibung von Salomos Reich atmet Weite, Sicherheit und Fülle. Juda und Israel wohnen ruhig, von Daniel bis Beersheba, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Die Grenzen des Landes entsprechen der Verheißung, die Gott längst zuvor gegeben hatte, an jenem Tag schloss Jehova einen Bund mit Abram, und er sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Äußerlich betrachtet ist das der Höhepunkt des Alten Bundes, die Zusage an die Väter verwandelt sich in sichtbaren Frieden, in Wohlstand, in politischen Einfluss. Vers 20 berichtet, dass Juda und Israel so zahlreich waren wie der Sand am Meer und dass sie aßen, tranken und sich freuten. In Vers 25 heißt es weiter, dass Juda und Israel während der ganzen Zeit Salomos in Sicherheit wohnten, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Daniel bis Beersheba. Doch in derselben Geschichte liegt bereits der Keim der Begrenzung. Derselbe Wohlstand, der Gottes Treue bezeugt, wird zur Last, dieselbe Ausweitung, die als Segen erlebt wird, bereitet später die Spaltung des Reiches vor. Jesu Wort über Salomo trifft genau diesen Punkt. Ich sage euch aber, dass nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit so gekleidet war wie eine von diesen. Eine Lilie auf dem Feld, die heute blüht und morgen verdorrt, trägt in Gottes Augen eine Herrlichkeit, die der Pracht Salomos überlegen ist, nicht an Glanz, sondern an Herkunft. Damit wird ein entscheidender Wechsel der Perspektive angedeutet. Der äußere Friede Salomos ist ein Schatten, die tiefere Realität liegt in einem Frieden, der nicht von politischen Grenzen und wirtschaftlicher Sicherheit abhängt. Paulus beschreibt diesen Frieden, wenn er sagt, darum, nachdem wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede kann mitten in Bedrängnissen bestehen, er wird nicht von Tributen und Vorratslagern getragen, sondern von der unerschütterlichen Gnade Gottes. Die Größe des neuen Bundes liegt deshalb nicht darin, dass er uns ein Leben ohne Mangel verspricht, sondern dass er uns eine Herrlichkeit schenkt, die durch Mangel nicht zerstört werden kann. Die Hoffnung macht uns nicht zuschanden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Hier öffnet sich eine andere Art von Reichtum, nicht die Fläche eines Landes, sondern die Tiefe eines Herzens, das von Gottes Liebe erfüllt ist, nicht die Sicherheit von Mauern, sondern die Gewissheit, von Gott gehalten zu sein. An jenem Tag schloss Jehova einen Bund mit Abraham, und er sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Ich sage euch aber, dass nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit so gekleidet war wie eine von diesen. Die Geschichte eines friedlichen, wohlhabenden Reiches weckt eine natürliche Sehnsucht nach äußeren sicheren Verhältnissen. Im Licht des Evangeliums wird dieses Verlangen nicht verurteilt, sondern verwandelt. Sicherer Boden, verlässliche Versorgung, geordnete Strukturen bleiben kostbar, doch die tiefere Frage lautet, wo ruht mein Herz, wenn diese Dinge ins Wanken geraten? Wer den inneren Frieden mit Gott und die ausgegossene Liebe des Heiligen Geistes als seinen eigentlichen Reichtum entdeckt, erlebt äußere Veränderungen nicht mehr als endgültige Bedrohung. Auf diese Weise wird das Leben im neuen Bund nicht abstrakt, sondern sehr konkret, unsichtbare, aber tragfähige Wirklichkeit inmitten sichtbarer Unsicherheit. Salomos Weisheit und die überragende Weisheit Christi in uns. Die Weisheit Salomos ragte weit aus seiner Zeit heraus. Er besaß ein weites Herz, Einsicht in die Welt der Natur, die Fähigkeit, Sprichwörter und Lieder zu formulieren, Menschen und Könige aus aller Welt kamen, um ihn zu hören. Diese Weisheit war eine Gabe Gottes und zeigte, dass Gott es liebt, dem Menschen Einsicht in seine Schöpfung und in die Ordnungen des Lebens zu schenken. Sie bewegte sich jedoch im Bereich des Sichtbaren und Begrifflichen. Sie erhellte Zusammenhänge, half zu urteilen, zu ordnen, zu regieren. In den Versen 29 bis 34 sehen wir, dass Salomo durch die von Gott geschenkte Weisheit in seinen Tagen in der Welt groß wurde. Gott gab ihm sehr viel Verständnis und eine große Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Gerade in Salomos späterem Weg zeigt sich aber, wie begrenzt eine Weisheit bleibt, die das Herz nicht bewahrt. Derselbe Mann, dessen Einsicht berühmt war, verstrickt sich in Götzenanbetung und Kompromisse, der über das Leben philosophierte, kommt zu dem nüchternen Urteil, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Die Weisheit, die Beobachtungen zusammenfasst und Prinzipien formuliert, reicht nicht aus, um die Richtung eines Herzens dauerhaft auf Gott auszurichten. Sie kann erklären, was geschieht, aber sie kann nicht aus sich heraus neu machen. Im neuen Bund tritt eine andere Gestalt von Weisheit hervor. Sie ist nicht zuerst ein System von Einsichten, sondern eine Person. Über Christus heißt es, dass wir Christus als die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes verkündigen. Und weiter, von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Gottes Weisheit begegnet uns also nicht mehr nur als Erleuchtung des Verstandes, sondern als Gegenwart Christi, der in uns wohnt, uns rechtfertigt, heiligt und befreit. Diese Weisheit Christi ist untrennbar mit dem Geheimnis seines Lebens in uns verbunden. Sie verbindet Erkenntnis und Umgestaltung. Wenn Paulus davon spricht, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache, dann beschreibt er eine Weisheit, die in den Tiefen unseres Seins tätig wird, sie richtet uns innerlich aus, sie öffnet uns für Gottes Gedanken, sie schenkt uns ein neues Empfinden für das, was vor Gott Gewicht hat. Dadurch wird auch unser Denken verwandelt, aber es bleibt nicht beim Denken stehen. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Für die aber, die berufen sind, sowohl für die Juden als auch für die Griechen, predigen wir Christus als die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Die Betrachtung von Salomos Weisheit macht sensibel für die Gefahr, geistliche Reife mit intellektueller Brillanz zu verwechseln. In Christus ist Weisheit nicht in erster Linie die Fähigkeit, alles richtig erklären zu können, sondern die gegenwärtige Führung eines Herrn, der in unserem Inneren Wohnung genommen hat. Wo diese Weisheit Raum bekommt, wird das Leben oft stiller, aber zugleich klarer, Entscheidungen entspringen mehr dem inneren Zeugnis als bloßen Argumentketten, und Erkenntnis bleibt nicht theoretisch, sondern nimmt Gestalt in Gerechtigkeit, Heiligung und Freiheit. So wächst eine Art von Weisheit, die sich nicht selbst ausstellt, sondern den Blick auf Christus lenkt, eine Weisheit, die auch im unscheinbaren Alltag den Wert des Reiches Gottes erkennen lässt. Herr Jesus Christus, du wahrer Sohn Davids und König des Friedens, danke, dass du eine Herrschaft bringst, die nicht auf äußeren Strukturen, sondern auf deinem Leben in uns gründet. Wo wir uns von äußerer Stärke oder sichtbarem Erfolg beeindrucken lassen, öffne unsere Augen für die größere Herrlichkeit deiner Gegenwart in unserem Inneren. Lass uns inmitten von Unsicherheit und Vergänglichkeit die Ruhe und Sicherheit deines Reiches erfahren, das niemals wankt. Stärke in uns die Gewissheit, dass du uns zu Gottmenschen gemacht hast, die in deiner Weisheit leben und von deinem Geist geleitet werden. Richte unser Herz neu auf dich aus, damit dein Friede unsere Gedanken bewahrt und deine Weisheit unsere Entscheidungen durchdringt. Lass uns aus Gnade von dir regiert werden, bis deine Herrschaft sichtbar wird und deine Herrlichkeit alles erfüllt. Amen.